Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, Sie, die Sie hier in der Kirche anwesend sind. Wir grüßen aber auch die, die den Gottesdienst an Übertragungsgeräten mitverfolgen oder später noch sich einschalten. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Jesaja 60, Vers 2. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit dem heutigen Sonntag schließt sich der Weihnachtskreis und wir bereiten uns auf die Passionszeit vor. Noch haben wir den Glanz von Weihnachten vor Augen und das Wunder der Menschwerdung Gottes. Die Hirten und die Gelehrten aus dem Morgenland, die dem König im Stall begegnet sind, bezeugen es und die Freude breitet sich aus. Aber in die Verheißungen, die gegeben sind, mischt sich auch menschliche Vorstellung hinein. Und dann kommt die Passionszeit und man merkt, wie hier das Menschliche und das, was Gott tut und was Gott verheißen hat, manchmal auch durcheinander kommt. Und gerade die Passionszeit stellt unseren Glauben auf eine schwere Probe und entlarvt menschliche Vorstellungen. Kann der denn Gottes Sohn sein, wenn er wie ein Schwächling ans Kreuz geschlagen wird und dort krepiert? Noch einmal strahlt heute die Herrlichkeit auf, bevor wir uns vorbereiten, den Weg der Passion zu gehen, den dunklen Weg. Dieser Sonntag soll uns sagen, haltet fest und staunt, Gott ist es, der den Weg in die tiefste Tiefe angetreten hat. Aber keiner kann ihm das Leben nehmen, er gibt es von sich aus und er besiegt den Tod. Nicht das Böse wird triumphieren, sondern der Sohn Gottes. Und wenn wir das erkennen, dann strahlt dort in der größten Dunkelheit im Tod die Herrlichkeit des Siegers auf. In diesem Sinn wollen wir diesen Gottesdienst feiern. Und wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören nun die Melodie des Liedes Morgenglanz der Ewigkeit. Ich lese drei Strophen davon. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte. Schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Deiner Güte Morgentau, fall auf unser matt Gewissen, lass die dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen und erquick uns deine Schar immer da. Gib, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte, und erweck uns Herz und Mut bei entstandener Morgenröte, dass wir, ehe wir gar vergehen, recht aufstehen. Wir beten miteinander mit Worten aus Psalm 121 unter der Nummer 749. Wir beten im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Zeilen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Der Herr behütet dich. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Gott, im Licht deiner Herrlichkeit tritt auch das Dunkel hervor. Lass uns die dunklen Seiten in unserem Leben und in unserer Welt vor dir aussprechen und benennen, damit sie sich wandeln können in deinem Licht. Unsere Ungeduld und Rechthaberei, die Unfähigkeit, zur eigenen Schuld zu stehen, die Angst vor dem Urteil anderer, die uns hindert, nach unserem Gewissen zu handeln. In der Stille bringen wir vor dich, was uns belastet. Befreie uns von der Last unserer Schuld. Gib, dass die Menschen uns verzeihen, denen wir wehgetan haben. Und vergib du uns um Jesu Christi willen. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 16. Ich lese bis Vers 21. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam und von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen und Gottes Auftrag geredet. Liebe Gemeinde, wenn man diese Worte hört, dann muss man sich zunächst einmal die Situation vergegenwärtigen. Petrus, so heißt es in Vers 14, weiß von seinem nahen Tode. Dort heißt es: Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Die Gemeinde in der Herausforderung in der Nachzeit der Himmelfahrt und des Wirkens Jesu auf dieser Erde, in der Herausforderung, weil sie in gewisse Irritationen hineinkommt. Das wissen wir auch aus anderen Briefen, dass die Frage nach der Wiederkunft Jesu eine immer drängendere Frage in der Gemeinde geworden ist. Die Himmelfahrt ist gewesen, Jesus hat gesagt, so wie ihr mich habt gen Himmel fahren sehen, so werdet ihr mich wiedersehen, wenn ich komme. Und die Erwartung war groß, dass Jesus zu Lebzeiten derer, die das gesehen haben, auch wiederkommen wird. Und dann zieht sich die Zeit. Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr geht vorbei und Jesus kommt nicht wieder. Und das ist eine Spannung in der Gemeinde. Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann erleben sie, wie auch Menschen sterben und sie fragen sich, was ist jetzt mit denen, die jetzt sterben? Kann denn das sein? Und wenn dann Petrus sich diese Gedanken macht, dann mag das auch im Hinterkopf bei ihm mitgeschwungen haben, wenn jetzt auch noch die führenden Köpfe, die Apostel, sterben. Was ist dann mit der Gemeinde? An was kann sie sich festhalten? Ein Gefühl von Unsicherheit. Eine Frage, auf welcher Grundlage steht denn unser Glaube? Wenn sich die Dinge immer hinziehen. Vielleicht kann man in diesen Tagen ein wenig von dem nachempfinden, wie es vielleicht gewesen ist, wenn wir so unsere Situation in der Pandemie anschauen und man hofft von Mal zu Mal, man hat gehofft, zum 1. Februar gehen die Schulen wieder auf und die Kindergärten und man ist jetzt eine Spur weiter und man hofft dann beim nächsten Mal, was wird dann entschieden, wird es wieder verlängert werden? Und vielleicht ist das ein wenig dieses Gefühl, das in der Gemeinde immer mehr Raum gewinnt, dass die Menschen denken, ja, was ist jetzt mit der Wiederkunft Jesu? Wir haben uns ja schon dran gewöhnt. Und bei uns ist eher so, dass wir sagen, er ist jetzt die letzten 2000 Jahre nicht gekommen, warum sollte er gerade jetzt wiederkommen? Aber das war eine Frage in der Gemeinde. Und vielleicht erleben wir es aber auch dort, wo wir für Menschen beten, wo wir unsere Gebetslisten anschauen und schauen, wer steht da alles drauf und welche Not steht hinter diesen Menschen und welche Herausforderungen. Und man betet für die Menschen, betet, dass sich doch ihre Situation verändern möge, betet, dass Gott doch hineingreift in ihr Leben und Heilung schenkt. Und dann schauen wir uns unsere Gebetslisten an und denken, wie oft haben wir schon dafür gebetet und wie wenig sehen wir manches Mal von dieser Herrlichkeit Gottes, von der hier geschrieben steht. Und dann kommt durchaus auch im Leben eines Christen die Frage auf, haben wir uns vielleicht geirrt? Sind wir mit unserem Glauben möglicherweise auf dem Holzweg? Das mag vielleicht beim Schreiber im Hinterkopf gewesen sein, dass er sich die Frage gestellt hat, was muss ich jetzt der Gemeinde sagen, dass sie gewiss werden kann? Und ich möchte Sie mitnehmen auf 4 Gedanken. Der erste Gedanke, du darfst deine Fragen stellen. Ich finde das wunderbar, dass an dieser Stelle nicht gleich kommt, wie könnt ihr nur meinen, dass ihr Fabeln gefolgt seid? Es ist doch ein Fundament da, es ist doch Verlässlichkeit da. Wie könnt ihr das nur denken? Sondern es wird auf die Fragen eingegangen. Die Fragen werden ernst genommen. Vielleicht auch, weil Petrus selber weiß, dass das ja eine gewisse Spannung ist mit dem Vertrauen auf Gott und mit dem Spannungsfeld, dass ich manches Menschliche hineinlege in das, was ich mir von Gott vorstelle. Er selber, der es nicht für möglich gehalten hat, dass Jesus sich in die Hände der Soldaten gibt, um nachher am Schluss sogar am Kreuz zu sterben, wie er sein Schwert zieht und wie er meint, jetzt muss ich hier eingreifen, damit sich das Blatt wendet, und wie er dann dem Knecht des Hohepriesters ein Ohr abschlägt und Jesus sagt, nee, so nicht, und heilt dieses Ohr. Und vielleicht ging es dem Petrus da so, dass er Fragen hatte und das gar nicht mehr zusammengebracht hat und vielleicht dieses Wort, ich kenne ihn nicht, doch noch mehr ausdrückt als nur ein Verleugnen, sondern ein Gott nicht mehr einordnen können in dem, was er tut. Glaube ist nicht Einrede. Und Glaube ist auch kein Mantra, das wir vor uns hertragen und möglichst oft wiederholen, dass wir es am Schluss dann selber glauben. Glaube ist nicht ein Verstand abgeben an der Garderobe, sondern Glaube fordert geradezu heraus, dass wir denken. Wir müssen nicht auf naiv machen, wenn wir glauben. Und seien Sie sicher, Gott hält unsere Fragen aus. Wir dürfen Fragen stellen. Und jeder, der im Glauben steht, weiß auch um die Zweifel und die Anfechtungen, die da sind. Wollen wir jetzt das immer überspielen und so tun, als ob es das nicht gibt? Nein, wir dürfen Fragen stellen. Vor Gott, vor wem denn sonst? Und das ist mir beim Konfi-Unterricht immer wieder wichtig, dass wir da nicht etwas nur lernen formelhaft, dass man dann sagt, aber im Hinterkopf vielleicht denkt, naja, alltagstauglich ist es nicht. Sondern dass wir uns darüber unterhalten und fragen, was bedeutet das denn in meinem Alltag und wie kann das in meinem Alltag Gestalt gewinnen und wie kann es mir helfen, mein Leben zu gestalten? Wir wissen gerade in einer Zeit von Fake News und Verschwörungsmythen, dass es doch immer wieder darum geht, was ist jetzt verlässlich, wenn wir unser Leben gestalten wollen? Auf was kann ich mein Leben wirklich bauen? Bin ich einem Irrweg nachgegangen? Also, die Fragen dürfen wir stellen. Das Zweite, wir haben Zeugen, denen wir zuhören können. Petrus spricht von der Verklärung, die er miterlebt hat. In Matthäus, Markus und Lukas wird diese Verklärungsgeschichte geschrieben. Und ich lese aus Matthäus 17, Verse 1 bis 2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das ist diese einprägsame Geschichte, die Petrus miterlebt hat, wo etwas deutlich wird, dieser Mensch, Jesus, ist gleichzeitig auch Gott selber, Gottes Sohn, der hier auf dieser Erde ist. Etwas von der Herrlichkeit wird deutlich auf diesem Berg und das erzählt Petrus. Und er sagt, das ist nicht nur eine Fabel, das ist kein Mythos, der sich um Jesus gerankt hat, sondern das habe ich gesehen. Übrigens, wir sind ja in unserem Glauben überhaupt auf die Augenzeugenberichte angewiesen. Wir glauben nicht, dass die Bibel irgendwie vom Himmel heruntergekommen ist. Wir glauben auch nicht, dass einer aufgeschrieben hat und nur diktiert wurde, sondern es sind verschiedene Menschen in verschiedenen Zeiten gewesen, die aufgeschrieben haben, was sie gesehen und gehört haben. Die mitteilen, was Gott tut in dieser Welt. Wir sind auf die Augenzeugenberichte angewiesen. Und dass manche Augenzeugenberichte an dieser Stelle auch nicht identisch sind, dass es manchmal auch gewisse Spannungen gibt, wenn man die Augenzeugenberichte übereinander legt. Ich finde, das ist eher ein Faktum, wo man sagen kann, das spricht eher für die Augenzeugenberichte als gegen sie. Denn das weiß ja jeder Krimischauer, ein Alibi, das zwei Personen genau identisch wiedergeben, das riecht ganz stark nach falschem Alibi. Unterschiedliche Sichtweisen, weil wir unterschiedlich schauen und weil wir unterschiedliche Menschen sind und Unterschiedliches betonen. Aber wir sind angewiesen auf diese Augenzeugenberichte. Petrus sagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen die Herrlichkeit, die hinter diesem Menschen Jesus steht. Er ist Gottes Sohn. Und sagt, wenn ihr das versteht, dann strahlt auch dieses Licht der Herrlichkeit auch an die dunkelsten Ecken des Lebens. Dann scheint auch dieses Licht im Leid, weil er da ist und weil er nicht loslässt. Der dritte Gedanke im Blick auf die Augenzeugen. Augenzeugen haben keinen Gewinn davon. Petrus hat keinen Gewinn davon, dass er das jetzt nochmal schreibt. Er hat seinen eigenen Tod vor Augen. Aber er möchte die Gemeinde noch einmal festigen. Er möchte noch mal deutlich machen, das sind nicht Mythen, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das sind nicht irgendwelche Ideen, die sich jetzt um Jesus ranken. Das ist nicht das Menschliche, sondern hier ist Gott selber und hat es so weitergegeben, auch durch mich als Augenzeugen. Und das vierte, und das ist auch wichtig, Glaube ist Wagnis. Glaube ist Wagnis. Ich vertraue einem anderen. Wenn mir jemand etwas sagt, dann ist es die Frage, vertraue ich ihm und vertraue ich seiner Botschaft oder nicht? Das heißt, ich verlasse mich auf das Wort der Augenzeugen, die das berichten. Leben ist überhaupt Entscheidung. Nicht nur im Blick auf die Frage, glaube ich das, was in der Bibel steht? Vertraue ich mein Leben diesem Jesus Christus an oder nicht? Leben ist immer Entscheidung. Ich muss fragen, auf welche Basis baue ich mein Leben auf? Was sind meine Grundlagen, die dann auch im Leben tragen und durchhalten? Heute leben wir in einer Zeit, die man überschreiben könnte, anything goes, alles ist möglich und alles ist gleichgültig. Es wird nirgends mehr eine Grenze gesetzt. Das kann man tun. Aber spätestens dann, wenn man überlegt, gibt es eigentlich gemeinsame Werte, die uns auch als Gemeinschaft zusammenhalten, dann stellen wir fest, da hört das Anything auch auf. Da hört das alles möglich auch auf. Sondern dann merken wir auch, irgendwo gibt es Dinge, da müssen wir uns festlegen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, ob wir den christlichen Glauben eher den Mythen zuordnen und sagen, es ist schön und es ist angenehm, es hat was Mystisches, es hat was Spirituelles, das mir vielleicht helfen kann. Oder ob ich sage, das, was hier geschrieben steht, das ist die Basis für mein Leben. Es ist wirklich so, dass der lebendige Gott hineingekommen ist in diese Welt und dass er auch jetzt da ist in seinem Heiligen Geist und uns nicht alleine lässt. Weder in meinem persönlichen Leben, in meinen Herausforderungen, noch in dieser großen Pandemie, in der wir gerade stehen. Jesus Christus ist in dieser Welt gekommen. Jesus Christus wird wiederkommen und nicht nur theoretisch, Und mag es auch noch so dunkel werden in meinem Leben, wenn er da ist, dann ist Gott selber da. Und dann darf auch im Dunkel etwas aufleuchten von seiner Größe und Heiligkeit. Petrus sagt, wir haben keine Geschichten aus Mythen weitergegeben, sondern wir sind Augenzeugen und lädt ein zum Glauben. Wag es zu glauben. Amen. Wir hören jetzt dann die Melodie von dem Lied »Ich weiß, woran ich glaube« und ich möchte den Text lesen. »Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Ich weiß, was ewig dauert, ich weiß, was nimmer lässt. Auf ewigen Grund gemauert steht diese Schutzwehr fest. Es ist des Heilands Worte, die Worte fest und klar an diesem Felsenhorte halt ich mich wunderbar. Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ, der Fels, auf dem ich stehe, der Diamanten ist, der nimmermehr kann wanken, der Heiland und der Hort, die Leuchte der Gedanken, die leuchtet hier und dort. So weiß ich, was ich glaube, ich weiß, was fest besteht und in dem Erdenstaube nicht mit dem Staub verweht. Ich weiß, was in dem Grauen des Todes ewig bleibt und selbst auf Erdenauen schon Himmelsblumen treibt. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt. Wie sehr sehnen wir uns danach. Wie dringend braucht es deine Schöpfung. Wie abhängig ist die Welt von deinem Licht. Wir bitten dich um Licht in den Herzen und Köpfen der Mächtigen, damit Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt, damit Klugheit ihr Handeln regiert, damit Weisheit ihre Worte lenkt. Um dein Licht, lebendiger Gott, bitten wir dich, erhöre uns. Wir bitten dich um Licht in den Kliniken und an den Betten der Sterbenden, damit die Pflegenden gesund bleiben, damit Kranke genesen, damit Lebensmut die Schatten des Todes vertreibt und Trost die Trauernden erreicht. Um dein Licht, lebendiger Gott, bitten wir dich, erhöre uns. Wir bitten dich um Licht an den Orten des Grauens und der Angst, an den Orten der Zerstörung, an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung, damit dein Leben einkehrt. Wir bitten dich um Licht in deiner Gemeinde, in den Herzen aller, die dir, lebendiger Gott, vertrauen. Um dein Licht und deine Liebe bitten wir dich. Durch Jesus Christus, lass es aufscheinen, heute und alle Tage. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie nochmal Platz. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Zunächst einmal Frau Pusig-Kesselhut, ein ganz herzliches Dankeschön für die Begleitung im Gottesdienst mit der Orgel und allen, die am Gottesdienst auch im Hintergrund mitgewirkt haben, ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank auch für das Opfer vom letzten Gottesdienst am vergangenen Sonntag in Höhe von 117 Euro. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist ebenfalls für die Aufgaben der eigenen Gemeinde bestimmt. Herzliche Einladung nächsten Sonntag zum Gottesdienst am 7.2. um 10.15 Uhr hier in Schopfloch mit Pfarrer Steinhilber. Ich selbst bin vom 1. bis 14.2. auf Fortbildung. Die Kasualvertretung für die kommende Woche wird übernehmen Pfarrer Timo Stahl aus Dornstetten. Und nun wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Gott geht mit in unseren Alltag hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.